Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ein französischer Gelehrter durchstreift die Wüste und hat sich als Führer einige Araber mitgenommen. Beim Sonnenuntergang breiten diese ihre Teppiche auf dem Boden aus und beten. Was machst du da? Fragt er den einen. Ich bete. Zu wem? Zu Allah. Hast du den jemals gesehen, betastet, gefühlt? Nein. Du bist ein Narr. Am nächsten Morgen, als der Gelehrte aus seinem Zelt kriecht, meint er zu dem Araber, hier ist heute Nacht ein Kamel gewesen. Da blitzt es in den Augen des Arabers. Haben Sie es gesehen, betastet, gefühlt? Nein. Dann sind Sie aber ein sonderbarer Gelehrter. Aber man sieht doch hier rings um das Zelt die Fußspuren. Da geht die Sonne auf in all ihrer Pracht. Der Araber weist in ihre Richtung und sagt, da sehen Sie die Fußspuren Gottes. Es gibt keinen Gott, das hat die Wissenschaft doch längst bewiesen. Dieses Gleichnis vom Gelehrten in der Wüste ist vielleicht manchen schon bekannt, aber es macht zweierlei von dem deutlich, um das es uns heute geht. Zum einen zeigt es uns, wir leben in der westlichen Welt, die gelernt hat, Spuren verschiedenster Lebewesen, Organismen und anderer geologischer, archäologischer und anderer Zusammenhänge exakt zu deuten und alles Machbare zu machen, aber die Spuren des Schöpfers zu deuten, die Ehrfurcht vor dem Leben und das Staunen haben wir dabei verlernt. Zum anderen zeigt uns das Gleichnis vom Gelehrten in der Wüste, dass es in der Postmoderne, aber auch außerhalb unseres Kulturkreises schon ganz anders aussehen kann, wie der französische Gelehrte zu spüren bekam. Und das geht auch heute Menschen so, die ins Zweifel kommen, wenn sie unseren Kulturkreis verlassen, wie selbstverständlich da auf einmal Gott zum Leben dazugehört. Der Berliner Chefredakteur der Bild-Zeitung Daniel Bücking, guter, durchschnittlicher deutscher Kirchensteuerzahler und Kirchgänger, regelmäßig zweimal alle 4 Jahre zu Weihnachten, geriet als Reporter 2010 in das Erdbebengebiet von Haiti und wenig später zu verschütteten Bergleuten in Chile. Und während die internationalen Reporter bis weit nach Mitternacht und auch in den Morgenstunden ihre Berichte, Reportagen und Bilder nach Europa schickten, nahmen sie wahr, hörten und sahen, wie die Einheimischen sich an verschiedenen Orten spontan um Feuerstellen sammelten, beteten, sangen, um Gottes Wort sich versammelten. Und irgendwann machte er mit und konnte sich dem Sog des Verarbeitens von Leid durch den Glauben nicht mehr entziehen. Es löste dann bei ihm einen 3-jährigen Prozess aus, wo er sich mit Christen unterhielt und diskutierte, Bücher las, Gottesdienste besuchte, bis er seine eigenen Christuserlebnisse hatte und zu einem persönlichen Gottesglauben gefunden hatte. Oder ein norddeutscher Pfarrersohn, der 2014 nach dem Abitur genug vom christlichen Elternhaus hatte, als konfirmierter Christ sagte, ich glaube nicht mehr an Gott und macht sich auf eine Weltreise mit 50 Euro in der Tasche, die er in der ersten Nacht schon fast auf den Kopf geklopft hat in Amsterdam. Anders als in seinem Schleswig-Holsteiner Gymnasium erlebte Christopher Schacht aber in den 4 Jahren Weltumrundung, dass die Menschen fast überall ganz selbstverständlich an Götter glauben und der Alltag nicht ohne Glauben bewältigt wird. Wie Bücking und Schacht erlebten, dass immer wieder Menschen und der lateinische Dichter Cicero hat das als einen Gottesbeweis markiert. Im Römischen Reich schon hat der Kritiker dem Gottesglauben gegenüber sich verteidigt und sagt, was wollt ihr denn? Alle Welt glaubt an Götter. Das kann doch dann keine Einbildung sein. In unserem europäischen, erst recht ostdeutschen Kulturkreis sind wir versucht zu sagen, ja, im Römischen Reich, das waren ja andere Zeiten, aber weit gefehlt. Die aktuelle Religionsstatistik besagt, dass ca. 88% der Weltbevölkerung einen Gottesglauben vertreten. Und der Prozentsatz der überzeugten Atheisten ist mit 1,25% über ein halbes Jahrhundert konstant geblieben. Und auch die absolute Zahl derer, denen der Glaube egal ist, ohne dass sie direkt Gott leugnen, ist derzeit 11%, bleibt aber über Jahrzehnte auch konstant und sinkt damit prozentual bei steigender Weltbevölkerung kontinuierlich. Was dieses Gleichnis auch zeigt, Naturwissenschaft und Glaube sind bei uns in Europa auf einem Kollisionskurs. In anderen Erdteilen ist das nicht so. Das hat auch Ursachen. Durch das Staatskirchentum wurde den Naturwissenschaftlern über Jahrhunderte vorgeschrieben, was sie herauszufinden haben und was nicht. Und wenn Kopernikus und Galilei feststellen, die Erde dreht sich um die Sonne, durfte man das halt nicht laut sagen, weil die Bibel das Gegenteil sagte. Gibt es in Josua 10 so eine Stelle. Und die Bibel hat immer recht, auch wenn damalige naturwissenschaftliche Kenntnisse das anders sahen. Verständlich, dass die Naturwissenschaft dann im 19. Jahrhundert sich davon emanzipiert hat und nun ihrerseits den Dialog verweigert und stattdessen den Konflikt und die Abgrenzung sucht, statt das Gespräch. Und das ist weithin so geblieben und deshalb auch das Vorurteil, die Naturwissenschaft hat doch eigentlich festgestellt, dass es keinen Gott gibt. Sigmund Freud hat das noch so stark und fest behauptet, die religiöse Einbildung muss sich vor der wissenschaftlichen Wahrheit verneigen. Religion steht in völligem Widerspruch zur Natur der wahren Welt. Nur die Wissenschaft ist keine Illusion. In unseren Tagen argumentiert der überzeugte naturalistische, atheistische Naturwissenschaftler Richard Dawkins in seinem Buch »Der Gotteswahn« 1998, ein ernstzunehmender Naturwissenschaftler kann nicht an einen Gott glauben, denn bei einer Befragung hatten nur 7% seiner Kollegen der amerikanischen National Academy of Sciences zugegeben, eine Beziehung zu Gott zu pflegen. Das sagt er. Ein Jahr zuvor befragen zwei Soziologen in den USA eine große Zahl von Naturwissenschaftlern auf ihren Glauben hin und kommen zu anderen Ergebnissen, stellen fest, dass 40% sagen, wir glauben an Gott, 40% sagen, wir glauben nicht an Gott und 20% sagen, das ist ins Belieben gestellt. Ein Ergebnis, was 80 Jahre zuvor schon einmal von einem amerikanischen Psychologen unter Naturwissenschaftlern erhoben wurde und wo deutlich wurde, fast über ein ganzes Jahrhundert hat sich da also gar nichts verändert. Allerdings waren durch die Fragestellung bei Dawkins nach einem persönlichen Gottesglauben andere Ergebnisse erzielt worden als bei der allgemeinen Frage nach einem Gottesglauben. Wenn wir das so in der evangelischen Kirche mal so veranstalten würden, die Frage, wer hat einen wirklichen persönlichen Gottesglauben, dann würden von den ganzen Mitgliedern, die wir in Deutschland haben, auch nur sicher 2 oder 3%, die regelmäßigen Kirchgänger vielleicht sagen, ja, wir haben das. Also trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber festzuhalten gilt trotzdem, in unserem Kulturkreis ist der Konflikt das dominierende Muster, wenn Glaube und Wissenschaft aufeinandertreffen. Das hat eine lange Geschichte, die Kirche ist auch nicht ganz unschuldig daran, haben wir schon gemerkt. Die Naturwissenschaft hat bewiesen, es gibt keinen Gott, ist eine lauthals vertretene These, die aber weltweit nicht mehrheitsfähig ist. Der New Yorker Pastor Timothy Keller schätzt in dem Buch, das auch zur Lektüre für diese Predigtreihe begleitend empfohlen ist, die Situation derzeit zwischen Glaube und Naturwissenschaft so ein, dass er sagt, die Mehrheit der Wissenschaftler betrachtet sich als tief oder zumindest moderat religiös und diese Zahlen sind in den letzten Jahrzehnten eher gestiegen. Das Buch von Keller gibt es auf dem Büchertisch auch noch zum Begleiten, auch für die nächsten Wochen. Das mag uns ermutigen, unseren Gesprächspartnern zu helfen, Augen zu öffnen, kritischer mit ihren eigenen Zweifeln umzugehen. Vor 2 Wochen beim Spring Festival der Evangelischen Allianz traf ich eine Theologin, die bei der Zacharias Akademie angestellt ist. Das ist so eine Einrichtung, die das Gespräch vom Glauben her mit Wissenschaftlern sucht und sie erzählt von vielen Begegnungen, die sie hatte, unter anderem einer Begegnung mit einem Verantwortlichen einer Kölner Supermarktkette, wo die Frau dann zum Abschied sagte, jetzt sind mir die Augen aufgegangen, ich hätte viel früher skeptischer mit meiner eigenen Skepsis dem Glauben gegenüber sein müssen. Im Gespräch wird es unter anderem erst einmal darum gehen müssen, dass unser Gesprächspartner bereit ist, seine Vorurteile beiseite zu lassen und sich eingeladen weiß, genauer hinzuschauen. Zum Beispiel der Fährte des Paulus zu folgen und Spuren Gottes in dieser Welt zu verifizieren. Wir haben es vorhin gehört im Römerbrief, wo Paulus schreibt, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Dieser Ansatz wurde in der Kirche des Mittelalters durch Thomas von Aquin und andere weiter entfaltet zu einem Gottesbeweis, ein Staunen über die Größe und Faszination der Schöpfung, die ahnen lässt, da muss es doch einen Gott dahinter geben. Gegenwärtig wird dieser Ansatz in Amerika unter dem Begriff Intelligent Design verbreitet, so in der Version zum Beispiel: Ein von der Zivilisation unbeleckter Eingeborener geht einen Strand entlang und findet am Sand eine Taschenuhr. Er entdeckt in der Uhr einen komplexeren Gegenstand, der nicht in die Natur passt und der daher von einem Designer geschaffen worden sein muss. Genauso ist das auch mit dem Kunstwerk des Auges eines Menschen oder mit den hochkomplexen Lebewesen, die ebenfalls von einem Designer gestaltet sein müssen. Und dieser Designer ist Gott. Schon Immanuel Kant und vor kurzem erst wieder der Hallenser Dogmatikprofessor Dirk Evers nehmen Stellung zu diesen naturalistischen Gottesbeweisen der Kirchengeschichte und sagen, im Gespräch mit der Naturwissenschaft ist dieser kosmologische oder auch der ähnlich gelagerte teleologische Gottesbeweis gescheitert. Für einen Naturwissenschaftler ist das alles Ergebnis einer stetigen Höherentwicklung und Ausdifferenzierung der Natur, wo man auch ohne die Hypothese Gott auskommt. Lediglich das Staunen über die Größe der Schöpfung und die Wunder der Natur behalten hier doch ihren Platz als ein ästhetisches Moment. Und wir haben vorhin von Neander das Lied gesungen. Neander war so ein großer Naturliebhaber, der viel im Neandertal entlang gewandert ist und die Natur meditiert hat. Anders steht es da aber schon im Gespräch mit der Naturwissenschaft mit der Tatsache, dass auch moderne Naturwissenschaft oft genug an ihre Grenzen stößt und entscheidende Dinge einfach nicht erklären kann. Die sagen dann meistens, wir können es noch nicht erklären, es kommt noch. Das betrifft scheinbare Wunder in der Medizin. Die amerikanische Ärztin Lisa Rankin listet in ihrem Buch Mind Over Medicine, warum Gedanken oft stärker sind als Medizin, ab 2014 immer wieder neu aufgelegt in München. Eine Fülle von Selbstheilungsbeispielen listet sie auf, selbst bei Knochenbrüchen und Metastasen, und weist darauf hin, auch wenn das nur in 1 von 1000 Patienten nachweisbar ist, das gibt es in einer überschaubaren, aber doch überzeugenden Fülle von Beispielen nachzuweisen. Grenzen der Wissenschaft begegnen uns aber auch bei der Erklärung der Höherentwicklung des Lebens und genauso bei der Entstehung des Urknalls. Stephen Hawking sah an dem Punkt des Urknalls das Problem, dass die Vielzahl der Komponenten, die da so glücklich zufällig zusammenkommen müssen, schier unendlich sein müsse, und rettete sich mit der Prophezeiung, dass man eines Tages eine Theory of Everything finden werde, ein umfassendes Erklärungsmodell für den Urknall. Der weltweit hochgeachtete zeitgenössische atheistische New Yorker Philosoph Thomas Nagel kritisiert solche Erklärungen als reine Postulate der Naturwissenschaft, die die Verlegenheit der Naturwissenschaft eher aufzeigen, und fordert, man müsse mit einer höheren Intelligenz rechnen, um dem Phänomen gerecht zu werden, ohne dass er dabei jetzt an Gott glaubt. Nagel ging es auch darum, die Hybris der Naturwissenschaft kräftig zu attackieren. In seinem Todesjahr 2013 wendet er sich in dem Buch Kosmos und Geist noch einmal kräftig gegen die Alleinherrschaft des Naturalismus in der Erklärungshoheit dieser Welt, wenn er zum Beispiel schreibt: In Wirklichkeit seien Biologie, Chemie und Physik unfähig zu erklären, wie aus toter Materie Leben entstand und aus dummen Bakterien Geist und Bewusstsein. Ja, er war ein Mensch, der auch polarisiert hat, aber damit setzt Nagel als Philosoph die Tradition des großen deutschen Idealisten Immanuel Kant fort. Kant brachte statt der traditionellen Gottesbeweise Gott ins Spiel als den moralischen Weltenlenker. Durch Gott kommt Moral und Vernunft in die Welt. Und das kann Evolution nicht. Mit seinem ersten aufsehenserregenden Aufsatz von 1974, Wie ist es, eine Fledermaus zu sein, führte Thomas Nagel den Ansatz von Immanuel Kant fort. Seine These: Naturwissenschaft kann den Körperbau einer Fledermaus erklären, die Funktionsweise des Echolotes, aber wie es sich für eine Fledermaus anfühlt, durch dunkle Räume zu flattern und die Echosignale auszuwerten und umzusetzen, ja, noch allgemeiner, wie es sich anfühlt, eine Katze zu streicheln, Trost und Zuspruch zu erfahren, kann man chemisch hormonell beschreiben, aber man kann es nicht nachempfinden. Die eben der Vernunft, des Geistes, der Seele, Kant würde ergänzen, auch der Moral, kann naturwissenschaftlich nicht hinreichend erklärt werden. Und da sind wir schon bei der Vermutung, könnte es nicht sein, dass Wissenschaft und Glaube sich irgendwie ergänzen? Warum das so sein könnte, dafür gibt Paulus in Römer 1 einen Anhaltspunkt. Paulus legt den Finger auf den wunden Punkt, indem er auf einen blinden Fleck der Naturwissenschaft hinweist, indem er sagt, sie aber haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Wenn ich den Forschungsgegenstand zum Objekt meiner Anbetung mache, dann erwarte ich auch keine Größe mehr, die hinter meinen Forschungsobjekten steht. Dann bin ich dem Materialismus verfallen und dass Gott nicht existiert, wird von einer These zum Axiom, zur Denkvoraussetzung, die sich durch alle meine Versuche und Experimente auch dann nicht mehr korrigieren lässt, weil dieses Ergebnis in meinen Untersuchungen gar nicht mehr vorgesehen ist. Heutige Naturwissenschaft braucht den Dialog mit den Geisteswissenschaften und der Religion. Das war das Anliegen des 2013 verstorbenen amerikanischen Physikers und Religionsprofessors Ian Barbour, dessen Ziel es war, Naturwissenschaft und Glaube wieder neu ins Gespräch zu bringen und die beschrittenen Irrwege der Kirchen- und Wissenschaftsgeschichte zu verlassen. Und er beschreibt 4 Modelle, wie die Beziehung zwischen Naturwissenschaft und Glaube so sein kann. Da ist einmal das verbreitete, bereits breit geschilderte Modell des Konfliktes, wo Barbour meint, diese Haltung müsse überwunden werden. Wie auch zweitens das Unabhängigkeitsmodell, wo Natur- und Geisteswissenschaft jeder vor sich hin arbeitet und die Welt des einen ist eine völlig andere als die Welt des anderen. So sagt zum Beispiel der zeitgenössische amerikanische Paläontologe und Saurierforscher, der bei Jurassic Park mit als Berater tätig war, die Beziehung zwischen Religion und Wissenschaft ist nicht wie, wenn man Äpfel mit Orangen vergleicht, sondern als würde man Äpfel mit Nähmaschinen vergleichen. Und fordert trotzdem Barbour, es bedarf mehr als nur ein Unabhängigkeitsmodell. Es braucht zumindest das dritte Modell, was er vorschlägt, einen Dialog dieser beiden Zugangsweisen zu unserer Wirklichkeit. Zum Beispiel im Sinne von Albert Einstein, der mahnt, Wissenschaft ohne Glaube ist lahm, Glaube ohne Wissenschaft ist blind. Wo Albert Einstein sagt, das befruchtet sich beides. Schließlich entwickelt Barbour viertens das Modell der Integration. Glaube und Wissenschaft sind miteinander vereinbar. Wie zum Beispiel der Dalai Lama sagt, das ganze Universum ist ein einziges Atom. Wissenschaft und Spiritualität stimmen miteinander überein. Oder der zeitgenössische amerikanische Astrophysiker und Nobelpreisträger der Physik 1993, Joseph Huson Taylor, der sagt, eine wissenschaftliche Entdeckung ist immer auch eine religiöse Entdeckung. Es gibt keinen Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion. Mit jeder Entdeckung über die Welt wird unser Wissen über Gott größer. Wie Glaube und Naturwissenschaft vereinbar sind, hat der Erfinder und Begründer der Urknalltheorie, Georges Lemaître, bewiesen, als katholischer, belgischer Geistlicher, Physiker und Direktor einer päpstlichen Akademie. Vor einem halben Jahr ist ihm nochmal die Ehre zuteil geworden, dass man die Hubble-Relation umbenannt hat in Hubble-Lemaître-Beziehung durch die größte Astronomenvereinigung der Welt. Ein Mann, der mit seinem Begriff Urknall zwar berühmt wurde, aber als Person oft im Hintergrund stand, aber deutlich gemacht hat, das muss kein Widerspruch sein, im Vatikan angestellt zu sein und dann am Urknall zu forschen. Es gibt keinen Gott, das hat die Wissenschaft doch längst bewiesen. Diesem Vorurteil ist also zum einen entgegenzuhalten, die Wissenschaft ist heute nicht so religionsfeindlich, wie Sigmund Freud es noch behauptet hat. Trotzdem bleibt es dabei, dass wir den Glauben nicht mit wissenschaftlichen Argumenten begründen können. Der Hallenser Dogmatikprofessor Dirk Evers hat das nochmal bekräftigt. Am Ende seiner Außerkraftsetzung der Gottesbeweise sagt er, letztlich sind wir auf das biblische Zeugnis verwiesen. Und ich möchte ergänzen, nicht nur das biblische Zeugnis, auch das Zeugnis gelebter Christen, was beides im Menschen Glauben zu wecken vermag. Ergänzend zur natürlichen Gotteserkenntnis bei Paulus ist ähnlich im Sinne von Evers, schreibt der Hebräerbrief in Hebräer 11, haben es auch auf den Gemeindeblättchen mit als Predigtext abgedruckt. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Also Paulus sagt, man kann die Welt auch an der Schöpfung erkennen oder den Schöpfer an seinen Werken erkennen. Der Hebräerbrief geht dann noch etwas tiefer und sagt, das ist eine Gottesahnung, von der Paulus da redet. Aber Gott selber erkennen, dazu bedarf es schon einer anderen Ebene. Und das ist so die Ebene des Glaubens, wo ich durch das Zeugnis der Schrift und durch Gottes Begegnung nur erfahren kann. Denn Gott hat die Welt geschaffen und damit steht Gott außerhalb dieser Welt, jenseits von Zeit und Raum. Augustin hat das sehr schön schon im 4. Jahrhundert beschrieben, dass Gott rein methodologisch gar nicht erreichbar ist durch all unsere wissenschaftlichen Versuche. Gott erschließt sich nur, indem er von außen hineinkommt in diese Welt und sich offenbart oder auch nicht. Wir haben es nicht in der Hand. Gott kann sich zeigen, Gott kann sich nicht zeigen, Gott kann sich verbergen. Martin Luther beklagt das immer wieder, warum verbirgt Gott sein Angesicht, gerade wenn Menschen Not und Leid erleben und er handelt nicht, er ist nicht erlebbar, warum bleibt er außerhalb der erfahrbaren Welt? Gott ist außerhalb, das ist erstmal Fakt. Allerdings gibt es Hilfen. Gottes Wort ist so ein Offenbarungsmedium, Gottes spontanes Reden zu Menschen, was auch immer wieder bezeugt wird, oder auch das Zeugnis anderer Menschen, die ihn im Leben erlebt haben. Im Blick auf den Glauben verdient das zweite Modell von Ayn Burbur durchaus nochmal an Beachtung, diese Unabhängigkeit. Für viele Menschen sind nämlich Glaube und Wissenschaft wirklich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe und wie Äpfel und Nähmaschine völlig unterschiedlich geartet. Und nicht geradlinig gibt es über das Verstehen einen Weg zum Glauben. Den Verstand kann man zwar nicht an der Garderobe abgeben, okay, den muss ich irgendwo auch mitnehmen, aber zu Gott finde ich meist völlig unabhängig vom Verstand über andere Schienen und Zugangsweisen. Direkte Gottesoffenbarung, menschliche Begegnungen. Die Mitarbeiterin der Zacharias-Akademie erzählte mir auch von einer Begegnung mit einem Studenten, der sie mit guten wissenschaftlichen Argumenten in Grund und Boden diskutiert hatte und ihr war klar, dass der christliche Glaube auf ihn wie die Idee eines Verrückten wirken müsse. Komischerweise kam er nächste Woche wieder in Gottesdienst und sagte, ihm sei klar, dass er die besseren Argumente hat. Und doch hat er gespürt, dass hier ein Glaube da ist, der ihn neugierig machte und faszinierte und er wollte wissen, was dahinter steckt. Oder der Abiturient, der die Welt umrundete und so viele Menschen mit einem echten, tiefen Glauben oder religiösen Empfinden getroffen hatte, bekam wieder Mut, seine Wissen aus dem Pfarrhaus vorzukramen und zu beten. Erstmal so nur, wenn es akute Notfälle gab. Aber die gab es dann halt, wenn man so ohne Geld in der Tasche durch die Welt reist. Zum Beispiel, als er dann nach mehreren Tagen dann doch keine Arbeit, kein Geld gefunden hat und hungrig am Bürgersteig saß und wirklich ein Stoßgebet, Gott, mein Hunger ist jetzt wirklich sehr, sehr groß. Nach 2 Minuten hält ein Auto am Bürgersteig, die Scheibe geht runter, er kriegt eine Pizza in die Hand gedrückt und das Auto ist wieder fort. Oder als er eines Morgens im Zelt Geräusche hört, öffnet er und steht vor 8 knurrenden Wildhunden, die ihn angreifen. Und es ist nur noch Zeit für ein Not- und Stoßgebet. Da raschelt es in einem Misthaufen in der Nähe des Zeltes und aus dem Gestrüpp kommt ein Esel, der jetzt die Hunde vor sich her um das Zelt herumjagt und der Christopher sitzt im Zelteingang und guckt sich das Schauspiel 20 Minuten an und dann können die Hunde nicht mehr und laufen davon. Und er dankt Gott. Durch solche Zufälle, sagt, die sich aber nachher so gehäuft haben, dass er sagt, es kann kein Zufall mehr sein, ist er nach 4 Jahren Weltreise nach Hause gekommen, als ein tiefgläubiger Christ, der sich entschieden hat, dann Theologie zu studieren. Und da ist er jetzt noch dran dabei. Er hat seinen Reisebericht voriges Jahr auch herausgebracht, ist auf der Bestsellerliste von Rang 1 und 3 rangiert. Deswegen war er auch in den Medien oft jetzt auch zu lesen und zu hören gewesen, Christopher Schacht. Es gibt keinen Gott. Das hat die Naturwissenschaft doch festgestellt. Solchen Argumenten muss man auch entgegnen. Glaube und Naturwissenschaft liegen auf unterschiedlichen Ebenen. Menschen glauben an Gott aus anderen Gründen als den Vernunftsgründen. Die Gottesoffenbarung hat für den, der sie erfährt, genauso viel Gewicht wie eine wissenschaftliche Erklärung. Und das authentische Zeugnis von Christen ist deshalb auch so wichtig, weil die höchste Plausibilitätsquote das menschliche Empfinden hat. Was ich zum Beispiel als Glück empfinde, besagt eine Harvard-Studie, die über 75 Jahre kontinuierlich geführt wurde, der höchste Glücksfaktor im Leben eines Menschen sind menschliche Beziehungen und nicht der Verstand. Nicht deinen guten naturwissenschaftlichen Argumenten werden im Herzen eines Menschen den Boden für den Glauben bereiten, sondern du als Person, als Christ, als glaubwürdiger Mensch und dein Zeugnis. Nichtsdestotrotz wollen wir Menschen helfen, Glaube und wissenschaftliches Denken zu vereinen, indem wir nicht den Konflikt zwischen beiden stärken, sondern die Augen öffnen, dass Naturwissenschaft und Glaube miteinander in einen fruchtbaren Dialog treten können oder sogar miteinander vereinbar sein können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.